Und vielleicht habt ihr das Gefühl, ich versaue den Morgen gleich, indem ich sage, wir starten mit der Offenbarung. Nach dem Motto, um Gottes Willen. Ja genau, um den Willen geht's. Und ich fand es toll, dass Burkhard letzte Woche schon so drauf eingegangen ist, diese zwei Seiten von Gott. Gottes Gnade auf der einen Seite und Gottes Heiligkeit auf der anderen Seite. Wir werden in der Offenbarung gerade mit diesen beiden konfrontiert, in sehr starker Weise. Da geht es drüber und drunter. Und vielleicht kriegst du das Gefühl, dass du sagst, das passt doch so irgendwie gar nicht zu dem ganzen anderen Rest aus dem Neuen Testament, wo es so viel um Liebe und Barmherzigkeit Jesu geht und Vergebung und allem anderen. Und dann sage ich, Moment, guck mal auf die Kreuzigung. Die Kreuzigung ist Gottes Gericht. Die Kreuzigung ist das Gericht, was für uns bestimmt war, vorweggenommen an Jesus Christus. Und jetzt zeigt die Offenbarung, dass dieses Gericht irgendwann kommt, in Vollendung. Und das ist das Interessante daran, dass wir die Wahl haben, dass wir sagen, ich nehme dieses Vorweggericht an Jesus Christus für mich an, dann bin ich da raus, dann bin ich wie geimpft, oder ich sage, nee, ich kann das von Jesus, das kann ich nicht annehmen, das passt für mich alles nicht, das brauche ich vielleicht auch nicht, das will ich nicht. Ja, okay. Dann musst du da selbst durch. Viel Spaß. Darum sollte es heute gehen. Nun, bei Offenbarung spielt noch etwas anderes rein, was ich häufig wahrnehme und wo ich auch selbst immer aufpassen muss, dass ich nicht reinkomme. Wir versuchen bei der Offenbarung einen zeitlichen Zusammenhang mit dem, was heute geschieht, herzustellen. Wo befinden wir uns? Nach dem Motto, welche Phase in der Offenbarung, welcher Reiter, welche Katastrophe läuft gerade ab, sodass wir dann vielleicht abmessen können, na, wir haben noch so ungefähr so viele Jahre und dann kommt Jesus wieder. Und da sind wir nicht alleine mit. Das war ja schon bei der Apostelgeschichte, hatten wir bei Pfingsten, dass die Jünger, bei der Himmelfahrt, dass die Jünger, als Jesus dann sozusagen Himmelfahrt in den Himmel geht, fragen, ja, wenn du jetzt gehst, wann kommst du zurück, wann geht's los, wann wirst du dein Reich aufrichten, die Römer rausschmeißen und so weiter. Und da sind wir genau bei dem Thema, ich möchte wissen. Ich möchte die Kontrolle haben, ich möchte mich vorbereiten. Und das habe ich auch versucht dann darzustellen mit sozusagen dem Thema Heiligen Geist, dass wir eigentlich gerne von Gott einfach die Kraft bekommen wollen. Wir wollen da so empowered werden und dann haben wir die Kraft. Wir können machen und die Kraft fließt von Gott einfach. Nach dem Motto, Gott versorgt uns und alles ist okay. Und dann kommen wir bei dem Thema, jetzt kommt die Apokalypse und ich habe die Kraft und kann da irgendwie durch, habe meinen Schutzanzug an. Und da sagt Gott, nein, so ist es nicht. Und das war ja das Bild, wo wir dann auch mit gelandet sind, dass Jesus einen ganz klaren Auftrag dagegen gibt. Er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ja, ihr bekommt Kraft von mir, aber ihr bekommt Kraft für eine Aufgabe. Und wie Jesus nun wiederkommt, da geht es um dieses Aufdecken, Offenbarung, Apokalypse, heißt im Prinzip wegnehmen, wie ein Tuch wegnehmen und schauen, was ist denn da drunter. Das ist, was die Offenbarung macht. Sie gibt uns einen Blick in dem, was kommen wird. Und aber wie Jesus jetzt zurückkommt, da haben wir Definitionen. Er wird zurückkommen, wie er in den Himmel gefahren ist, auf einer Wolke zurückkommen, wie in Daniel steht. Wir haben das Thema Feuersäule, wie er in Mose unterwegs war mit dem Volk Israel. Wir haben das Thema des Räderwagens, den Hesekiel sieht. Ein Blitz, wie Jesus selbst sie beschrieben hat, den jeder wahrnehmen wird. Das heißt, es gibt viele Umschreibungen. Wie wird es jetzt konkret sein? Ganz wichtig, die Aussage für mich ist, was bleibt. Wir werden es nicht verpassen. Wir werden es wahrnehmen, wenn er kommt. Da wird nämlich auch ganz klar gesagt, es muss uns niemand sagen, Achtung, da ist er oder Achtung, da ist er. Dann heißt es, geht nicht hin. Sondern es wird keiner diesen Moment verpassen, wenn Jesus kommt. Das werden wir wahrnehmen. Nun ist die große Frage, ja, was ist denn dann die Offenbarung? Was fange ich denn damit an? Wenn es nicht darum geht, wann wird es sein und so weiter, was mache ich damit? Und da sage ich, das, wo die Offenbarung uns hilft, ist vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Das zu durchstehen. dass wir Kraft kriegen, dass wir erkennen, das wird nicht einfach, das wird durchaus eine schwierige Zeit. Aber dass wir darauf vorbereitet sind, was kommt, um dann in dieser Phase auch in guter Weise zu handeln, um bestehen zu bleiben, um die Rüstung, wie es im Epheserbrief ist, zu haben, anzuziehen, zu wissen, ja, da wird vieles kommen, es wird heftig, es wird auch heftig für uns werden. Aber wir werden durchstehen, indem ich Jesus annehme, und es beschreibt ein bisschen einfach, was wir dann tun können. Da wollen wir drauf gucken. Fangen wir mal an. Es beginnt in Offenbarung, 1. Kapitel, die Verse 1 bis 3. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Diener, das sind wir. Und interessant ist, dass dieses nicht mehr eine Nachricht ist, wo ein Evangelist als Augenzeuge beschreibt, das habe ich gesehen. Es ist eine Nachricht sozusagen direkt von Gott, direkt von Jesus Christus. Das unterscheidet die Offenbarung sehr stark von den anderen Büchern, wo wir bei den anderen Büchern von Menschen beschrieben bekommen, was sie mit Jesus zusammen miterlebt haben, was sie uns raten, was sie gesehen haben, was sie gelernt haben von ihm. Sondern hier haben wir sozusagen eine direkte Botschaft. Finde ich hochinteressant. Weil Jesus ist mit Johannes hier unterwegs und sagt, schreibe auf, Doppelpunkt. Und dann. Und nicht nach dem Motto, beschreib mal das, was du erlebt hast. Ja? Es kommt schon der Auftrag, auch beschreibe, was du siehst. Aber die Sendschreiben, gerade die Anfangsschreiben, sind eine direkte Botschaft von Jesus Christus an uns. Und das finde ich hochinteressant. Da sollte man die Ohren nochmal extra aufmachen. So, sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Also, wir sollen die Information haben, was auf uns zukommt. Deshalb schickte er seinen Engel mit dem Auftrag zu seinem Diener Johannes, ihn das alles sehen zu lassen. Dieser Johannes berichtet nun uns wiederum, was er da gesagt bekommen hat, gezeigt bekommen hat und wie er es als Wort Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Also sozusagen, wir haben den direkten Draht zu Jesus Christus hier. Glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest. Es sollte nicht etwas sein, was uns Angst macht, wo wir sagen, um Gottes Willen. Es sollte auch nicht etwas sein, wo wir sagen, ich habe keine Ahnung, was da steht. Es ist nicht einfach. Und ich kann auch noch nicht alles einfach so sagen. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze weitergeht. Aber glücklich ist, wer diese Worte liest. Und dann kommt noch was ganz Wichtiges dabei. Nicht nur lesen, sondern bitte auch aufnehmen, hören und danach handeln. Da sind wir genau bei diesem Punkt. Es geht nicht um zeitliche Messung, es geht um das, wie wir uns verhalten, unsere Herzenshaltung. Das ist wichtig, weil das alles schon bald kommen wird. Also, glücklich ist, wer diese Worte liest, hört und danach handelt. Jetzt geht's los. Johannes schreibt an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia, Gnade und Frieden wünsche ich euch. 7 Gemeinden. Die Namen werden später noch kommen, wir werden die einzelnen Briefe danach behandeln. Asien, Kleinasien ist die Provinz, wie wir heute die Türkei sehen. Sozusagen der westliche Bereich der Türkei. Da waren diese 7 Gemeinden, an die hier geschrieben wird. Nun ist die Frage, ist ja schön, dass das an diese 7 Gemeinden geht. Was hat das mit uns zu tun? Ganz wichtige Information. 7 wird von Johannes immer benutzt, auch und in anderen Stellen der Bibel ebenso, als eine Zahl der Fülle. Sprich eigentlich an alle. 7 Tage der Woche, die gesamte Zeit. Insofern geht es zwar jetzt explizit hier an diese 7 Gemeinden, weil es Gemeinden sind, womit Johannes auch eine sehr starke Bindung hatte. Nach der Überlieferung war Johannes, nachdem er Israel verlassen hat, in Ephesus tätig, sehr lange Jahre. Und wurde dann irgendwann auf die Insel Patmos verbannt. Und von dort aus schreibt er an die 7 Gemeinden. Die erste Gemeinde ist Ephesus. Das ist die Gemeinde, wo wir nachher noch drüber sprechen wollen. Die anderen Gemeinden liegen sozusagen in einem Bogen drumherum. Ich habe nachher noch eine Landkarte dazu. Aber seht bitte die 7 Gemeinden als alle Gemeinden. Und auch nicht als etwas in der damaligen Zeit. Weil die Aussagen, die da drin sind, die gelten für uns. Wir können dieses Schreiben, auf die wir eingehen wollen, sehen als Schreiben, die für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen, für mich selbst, einen Inhalt haben, eine Warnung haben, genau über das, wie wir uns verhalten sollen, die es hören und danach handeln. Es geht darum, worauf müssen wir achten, wo wir stehen und wo wir hin sollen. Und nun stellt sozusagen nochmal Johannes den vor, von dem es kommt. Von dem, der immer gegenwärtig ist, der war und der kommen wird. Das ist Gott, Gott Vater. Und dann kommt was Interessantes, da geht es jetzt schon langsam mit bildlichen Sachen los. Von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und da gibt es viele Deutungen, was es ist. Es wird später in Offenbarung 5, wird plötzlich diese Geister beschrieben als die sieben Augen Gottes. Und es gibt verschiedene andere Erklärungen. Ich persönlich finde diese Erklärung am schönsten, wo es auf Jesaja 11,2 hindeutet. Und in Jesaja 11,2 wird gesprochen von Jesus oder von dem Knecht, der kommen wird. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, Weisheit, Verstandes, Rates, Stärke, Erkenntnis, Furcht des Herrn. Sieben Geister. Aber der Geist, der auf dem Knecht ruhte, und der Knecht ist Jesus Christus, das ist der Heilige Geist. Das ist der Geist, der wie eine Taube vom Himmel kam und sich auf ihn setzte, auf ihn war, wo Jesus ebenfalls Jesaja zitiert, der Geist des Herrn ist auf mir. Und hier wird dieser Geist in verschiedene Eigenschaften aufgeteilt, was interessanterweise genau die Zahl 7 entspricht. Daher ist eine mögliche Deutung dieser Geister vor dem Thron, weil es ja auch der Thron Gottes ist und der Heilige Geist Bestandteil Gottes ist, dass diese sieben Geister eben der Heilige Geist ist. Wenn wir das weitermachen, dann geht es im Text weiter und von Jesus Christus, und damit haben wir sozusagen noch den Sohn. Und da sind wir wieder bei der Trinität. Alle drei zusammen. Nie einzeln unterwegs, sondern immer in Kombination. Von dem, der war, der ist, der kommen wird, Gott Vater, von dem Heiligen Geist und von dem Sohn. Wie wir unseren Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alle drei immer dabei, weil diese drei der eine Gott sind. Dann wird nochmal auf Jesus Christus selbst sehr deutlich gesagt, was mit ihm alles zusammenhängt. Also es wird im Prinzip hier einfach mal gesagt, es kommt hier von jemand Wichtigem. Das ist nicht einfach nur vom Bäcker nebenan, der sagt, die Brötchen sind fertig, sondern das kommt von dem, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der uns erlöst hat, der uns mit seinem Blut von Sünden gereinigt hat und zu Königen und Priestern gemacht hat. Und was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Repräsentant Gottes auf der Erde. Wir sind Repräsentanten Gottes, Botschafter Gottes. Und wie machen wir das? Indem wir Zeuge sind. Da sind wir wieder bei dem Thema. Wir sollen Zeuge sein. Das ist der Auftrag. Ganz interessant zum Thema Heiligkeit. Die Begegnung mit Jesus, als Johannes Jesus hier begegnet, passiert Folgendes. Als ich ihn sah, er drehte sich um, fiel ich wie tot vor seine Füße. Die Begegnung mit Jesus wird nicht spurlos an dir vorbeigehen. Du wirst merken, wenn er da ist. Das wird dich niederschmettern. Weil diese Heiligkeit, damit erstmal konfrontiert zu werden, macht dir erstmal sichtbar, wer du bist und wie sehr du ihn brauchst. Aber im gleichen Moment legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte, das Alpha und Omega, die erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, der war, der ist und der kommen wird. Und diese Begegnung sehen wir in der Bibel noch an anderen Stellen, wo ebenfalls eine Begegnung mit Jesus dazu führt, dass praktisch derjenige erstmal fast wie tot ist. Und dann von Jesus aber gleich wieder aufgebaut wird. Jesus kommt nicht, um dich fertig zu machen. Jesus kommt, um dich zu retten. Aber wenn er kommt, ist das erstmal eine Begegnung, die dich erstmal fertig macht, weil du dann erstmal siehst, wer du bist, warum du ihn brauchst. Das wird dir nochmal deutlicher werden. Großvater hat ein tolles Bild dazu. Wenn du Auto fährst, und ich weiß, dass einige gerade Führerschein machen, und du hast diese Windschutzscheibe und du fährst damit und du denkst eigentlich, ist alles klar, ist sauber. Nun fährst du in der Nacht und plötzlich kommt dir ein Auto entgegen, was ein helles Licht hat. Und plötzlich wird dir der gesamte Dreck auf der Windschutzscheibe sichtbar und du siehst fast nichts mehr. Das ist das Bild, wenn Jesus in dein Leben tritt. Plötzlich wird dir alles sichtbar, wo du der Heiligkeit Gottes nicht gerecht geworden bist. Und was Jesus alles von dir wegnimmt, um dich zu reinigen. Aber erstmal dieses Bewusstsein, das ist immer um Gottes Willen, ja. Und das ist schon eine Wahnsinnsbegegnung. Also, Zusammenfassung dieses ersten Teiles der Begegnung. Es geht in der Offenbarung um uns, um mich persönlich, um mich als Individuum, um dich als Individuum, um uns als Gemeinde, um alle Gemeinden, die das Volk Gottes bilden. Darum geht es in der Offenbarung. Und es geht darum, dass wir eine direkte Botschaft von Gott hier erhalten, von Jesus Christus, die Gewicht hat. Und es geht uns zu zeigen, was aktuell geschieht und was kommen wird. Und es ist wichtig dabei, darauf zu achten, dass wir aus dem etwas mitnehmen. Aus dem etwas mitnehmen, was wir für uns brauchen. Muss ich mich konzentrieren. Und es geht nicht darum, hier etwas mitzunehmen für diesen Sonntag, für diesen Moment, sondern es geht wirklich um den Alltag. Und das ist das Wichtige. Das, was heute hier gesagt wird, das, was ich in einer Bibel lese, gilt nicht nur für den einen Sonntag, gilt nicht nur für den einen Moment, sondern es gilt für unser gesamtes Leben. Es geht um einen Wandel im Herzen, wie ich damit unterwegs bin. Lasst uns wirklich dieses Mitnehmen aus dem, was wir hier erkennen können, was wir lesen können und das unser Leben prägen und dort weiterbringen. Wir kommen jetzt nämlich zu dem eigentlichen Inhalt von diesen Sendschreiben. Und was ich euch hier mitgebracht habe, ist nochmal eine Karte. Das ist hier die Karte von der westlichen Türkei. Für die, die sich mit den griechischen Inseln auskennen, hier unten ist die Insel Kos, da oben ist die Insel Lesbos. Das sind ja häufiger mal auch so touristische Sachen, wo man vielleicht mal war. Und da dazwischen liegt hier diese kleine Insel Patmos, auf der nun Johannes war. Und er schreibt als erstes den ersten Brief an die Stadt Ephesus. Und dort sind die anderen insgesamt 7 Städte, die er anschreibt. Also, das ist erstmal, wo wir uns geografisch an der Stelle befinden. So, die Stadt Ephesus, was war das? Die Stadt Ephesus war erstmal eine römische Hauptstadt. Die Provinz Asien war von Rom definiert worden. Und Ephesus war einerseits eine Hauptstadt, andererseits eine Hafenstadt. Alles, was reinkam, lief über diese Stadt dann weiter ins Land. Und insofern war diese Stadt groß und mächtig. Man könnte es vergleichen wie zum Beispiel Rotterdam in Holland oder Hamburg in Deutschland. Da sind zentrale Wege, wo alles reinkommt. Und diese Städte zeichnen sich durch ihre Größe, ihre Bevölkerung und sag mal, auch ihren Einfluss, was da alles durchläuft und durchaus auch in gewisser Weise den Reichtum. Dann war natürlich diese Stadt dann auch Sitz von einem römischen Leiter. Und diese Stadt oder diese Provinz Asien hatte inzwischen schon eine Höhe von dem Senat. Also es gab dort einen sehr hohen Leiter drin, der dort saß. Und das war dann der sogenannte Prokonsul, der dort war. Ähnlich wie Pilatus zum Beispiel in Jerusalem war, dort auch Leiter für das gesamte Gebiet, war hier eben der Prokonsul da. Und das Zweite, was noch ganz wichtig mit reinspielt bei Ephesus, was man wissen muss, um zu verstehen, wo wir nachher drüber reden, ist, dass diese Stadt römisch geprägt war. Es gab enorm viele Tempel für verschiedene Götter. Natürlich für römische Kaiser, früher schon für Caesar und dann für Augustus, der dann später dran kam. Vespasian war ja sozusagen der Kaiser, als dann Jerusalem sozusagen ein zweites Mal zerstört wird, als es den Aufstand der Juden gab. Und Hadrian war der Kaiser, der, meine ich, dran war in der Zeit, wo wahrscheinlich diese Schreiben entstanden sind. Und Hadrian hat eine sehr starke Christenverfolgung gemacht. Das war somit ein Höhepunkt der Christenverfolgung um 100 nach Christus. Und dann gab es einen ganz berühmten Tempel, der auch in der Apostelgeschichte beschrieben wird, als Paulus dort ist. Das ist der Tempel der Artemis. Artemis ist der griechische Name, Diana ist der römische Name. Ansonsten ist das ein und derselbe. Und dieser Tempel, der hat schon richtig was hergemacht. Also die Größenordnung, die wir uns bei diesem Tempel vorstellen müssen, das sind ungefähr so groß wie zwei Fußballfelder. Diese Grundfläche von hier ausgehend hat man also sozusagen einmal ein Fußballfeld bis zum anderen Ende und dann legt man noch ein zweites daneben und das ist so ungefähr die Größe, auf die der Tempel passt. Also das war schon was. Das war auch der zentrale Tempel, so ähnlich wie Athen einen zentralen Tempel auf der Akropolis hatte, so stand hier der Tempel eben der Artemis. Und das ist ein Bild aus einem türkischen Museum von dieser Artemis, die sie aussah. Und das war eine sogenannte Fruchtbarkeitsgöttin. Und was da oben so in diesem Bereich rumhängt, da diskutieren die Experten, ob das nun Busen darstellen sollen oder Stierhoden oder was anderes. Auf alle Fälle hat das alles mit Fruchtbarkeit und Fortpflanzung zu tun. Entsprechend waren natürlich die religiösen Gebräuche in diesem Umfeld durchaus auch in eine sexuelle Richtung. Und nebendran links und rechts wurden dann immer noch Rehe dargestellt. So war das. Ja. Ein anderer Blick auf die gesellschaftliche Struktur in Ephesus. Es gibt dort heute noch vorhanden und sichtbar das sogenannte Theater von Ephesus. Und auch hier erkennt ihr an der Größe, das könnt ihr euch vorstellen wie ungefähr ein halbes Kolosseum, wo einfach der zweite Kreis fehlt. Aber hier unten, das ist ein Mensch. Ja, und ihr könnt schon sehen, welche Dimension das hat. Also da kann man schon so zweite Bundesliga-Fußballspiele drin abhalten, glaube ich, von der Tribünengröße. Das ist also schon eine Größenordnung, wo man sich sagt, nicht einfach nur ein kleines Theater, diese Stadt muss eine Größe haben. Ganz interessant, in diesem Theater war der große Aufstand gegen Paulus. Die ganzen Leute, als Demetrius, das war ein Silberschmied und der hat sozusagen diese Figuren und Tempel aus Silber gebaut von dieser Artemis und hat da natürlich von gelebt. Und als Paulus nun unterwegs war, hatte er die Befürchtung, dass einerseits das Ansehen der Artemis beschädigt wird, nach dem Motto, hier wird ein Gott zerstört, aber gleichzeitig würde damit auch seine Einkommensquelle zerstört werden, weil er natürlich seine Tempel nicht mehr so verkaufen kann. Also hat er die Leute zusammengerufen und das Ganze endete darin, dass die ganzen dann in diesem Theater waren. Interessant ist, dass dann da steht in der Apostelgeschichte, die meisten wussten eigentlich gar nicht, warum sie da sind. Aber dann kommt irgendwie, Paulus wird nicht hingelassen, weil gesagt wurde, das ist ein bisschen gefährlich. Es kommt ein anderer jüdischer Vertreter, Alexander, für die Christen, kommt dort rein. Und als die mitbekommen, dass der Jude ist, also nicht die Artemis verehrt, machen die 2 Stunden lang, schreien die da rum, groß ist unsere Artemis. 2 Stunden Lobpreis für ihre Gottheit. Das ist doch mal Lobpreis, alle singen mit, da gab es noch keine Masken. Also das ging da in diesem Theater ab und das war schon ein ziemliches Happening. Ja, noch ein letzter Blick auf Archäologie. Ich finde das immer schön, wenn man so ein bisschen da was auch erkennen kann, was damals los war. Das ist noch ein Gebäude, was so ein bisschen erhalten ist, eine sogenannte Bibliothek da drin. Also es gab auch eine entsprechend hohe Bildung. Und rechts seht ihr das sogenannte Südtor, wo man nach Süden rausgeht. Aber an den Dimensionierungen kann man schon erkennen, das war keine Kleinstadt. Das war schon eine wichtige Stadt. Jetzt kommen wir zu dem Sendschreiben an Ephesus. Und erstmal etwas ganz Allgemeines zu diesem Sendschreiben. Im Prinzip vergleiche ich ein Sendschreiben mit einem Mitarbeiterjahresgespräch. Das geht los, dass erstmal gesagt wird, okay, an wen geht es, von wem kommt es, wie ein ganz normaler Brief. Und dann kommt etwas Positives. Ich weiß, was du tust, das ist alles sehr schön gelaufen. wie im Mitarbeiterjahresgespräch auch. Man fängt erstmal mit den positiven Sachen an und dann kommen danach die Sachen, da gibt es noch so Optimierungsbedarf. Und dann kommt man sozusagen zu einer Vereinbarung im Sinne von, was sollten wir jetzt im nächsten Jahre tun? Und dann gibt es sozusagen die zwei Sachen nach dem Motto, wenn du es nicht tust, dann wird das die Konsequenz sein und wenn du es wohl tust, dann gibt es diese Konsequenz. Und dazwischen nochmal eine kurze Erinnerung, das ist wichtig. Das ist nicht einfach nur ein Brief nach dem Motto zum Abheften, sondern hören und danach handeln. Fangen wir mit Ephesus mal an. Also in Ephesus geht es jetzt los, dass erstmal Jesus Christus sich vorstellt. Das sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Hier jetzt kann man sozusagen einmal das Bild sehen der sieben Gemeinden. Man kann aber auch genauso gut das Bild sehen einfach von allen Gemeinden, wenn man das sieht. Und Jesus hält diese Gemeinden in seiner Hand und geht dazwischen umher. Ich habe da mal zwei Herzchen dahinter gemacht, denn da sind folgende Aussagen drin. Dass Jesus in der Hand hält, ist erstmal ganz klare Aussage, er ist der Chef. Er ist der, der über den Gemeinden steht. Es sind seine Gemeinden, die er baut. Und wir helfen sozusagen dabei. Das ist einmal die Ermächtigung, die Jesus hat. Deswegen darf er auch sagen, wo es lang geht. Aber die zweite Aussage, die daraus erfolgt, ist, dass er die Gemeinden hält. Er schützt sie, er bewahrt sie. Da ist also was sehr Positives drin. Und er geht zwischen ihnen umher, bedeutet, dass er bei ihnen ist, dass er nahe ihnen ist, sich um die Gemeinden kümmert. Er lässt sie nicht allein. Dann kommt erstmal das Positive. Ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz, deine Ausdauer. Ich weiß, dass du niemand ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten und nicht aufgegeben. Das ist erstmal ein unglaublich positives Bild. Ganz wichtig an dieser Aussage, sie sind unermüdlich im Einsatz und machen weiter, obwohl sie leiden. Worunter leiden sie? Sie leiden darunter, dass es unheimlich viel andere Religionen, Götterverehrungen in dieser Stadt gibt. Und sie halten dagegen Stand. Obwohl, wie wir gesehen haben, bei diesem Theater eine riesige Gegenbewegung kam, mit der sie auch weiter zu kämpfen hatten. Paulus musste gehen. Paulus hat aber beim Abschied etwas ganz Interessantes gesagt in der Apostelgeschichte. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde, sprich die Gemeinde, nicht verschonen werden. Und auch aus eurer Mitte selbst, aus der Gemeinde heraus, werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren und versuchen, Leute an sich zu ziehen, an diese Lehre. Das heißt, es ging um einen Kampf gegen eine falsche Lehre, gegen eine falsche Auslegung. Und natürlich war es damals ein Problem. Wenn jemand ankam und sagt, ich komme gerade aus Israel, ich bin mit dem leibhaftigen Jesus Christus unterwegs gewesen, boah, der hat was zu sagen. Nur die Frage war, was hat er gesagt? Und da hat der Apostel sehr deutlich gesagt, wenn jemand etwas anderes sagt, als was wir verkünden, und es mögen sogar Engel und sonst was sein, dann sind sie trotzdem des Teufels. Es geht also in der Offenbarung sehr stark um den Kampf, um die richtige Lehre, wie ja auch Timotheus ja geraten hat. Kämpfe um die Lehre. Und hier ist etwas ganz Wichtiges. Sie haben die sich als Apostel ausgegeben haben, geprüft und entlarvt als Lügner. Sie waren nicht leichtgläubig. Sie haben nicht gesagt, okay, was du sagst, nehmen wir an, das nehmen wir einfach hin. Und ich bitte euch unbedingt, auch das, was ich hier sage, nicht einfach hinzunehmen. Sondern es ist wichtig, dass ihr das prüft. Und wenn ich hier Mist rede, dann bitte ich unbedingt um Rückmeldung. Ja? Ich bin ein Mensch. Ich bin nichts mehr. Wir sind alle Priester. Wir sind ein Volk von Königen und Priestern, haben wir am Anfang an gesehen. Und ich bitte um Korrektur, wenn ich hier Müll erzähle. Das darf nicht sein. Und das ist mir ganz wichtig. Und deswegen ist aber auch wichtig, dass ihr prüft und nachlest. Dass ihr selber in dieser Verbindung mit Jesus Christus steht. Dass ihr selbst in diesem Buch nachprüft. Ist das, was der da vorne erzählt, richtig? Ich hoffe sehr. Aber ich kann auch mal irren. Deswegen ist es mir auch immer wichtig, am Bibeltext zu bleiben. Aber das Wichtige ist, dass sie geprüft haben, dass sie entlarvt haben. Und die Folge davon ist, dass man dann auch irgendwann sagt, du nicht. Wenn du das weiter vertrittst, dann bitte auch weg. Das ist eine harte Konsequenz. Aber es ist wichtig, weil ansonsten eine Gemeinde Schaden nimmt. Jetzt kommen wir sozusagen zu dem negativen Aspekt. Der hat es auch in sich. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Da steht im Griechischen ten proten agapen, also die erste Liebe, wie Luther es auch übersetzt. Das hat natürlich einen gewissen Spielraum. Was ist denn die erste Liebe? Ist das die Liebe mit der höchsten Priorität? Oder ist das die Liebe am Anfang? Also ich habe verschiedene Kommentatoren dazu gewälzt und es ist generell sozusagen schon die Sicht eigentlich, man kann das alles zusammenfassen. Es ist wirklich die wichtige Liebe, aber es ist gleichzeitig auch die Liebe, wie sie am Anfang war. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wenn du jemanden kennenlernst und falling in love, du fängst an, dich zu verlieben, dann ist das erstmal himmelhoch jauchzend. Dann willst du in der Nähe sein, du willst nahe sein. Dann geht das weiter, man lernt sich kennen, man ist eine Zeit lang unterwegs, man ist vielleicht verheiratet und so, man ist so 10 Jahre unterwegs und dann kommt vielleicht durchaus auch mal Momente auf, wo man sagt, du, ich hätte auch mal gern meine Ruhe, ich wäre gerade mal für sich. Das ist am Anfang sicherlich so nicht der Fall, aber es zeigt, dass sich etwas verändert. Nun muss man aufpassen, wo es einen Reifeprozess gibt, dass das am Anfang vielleicht etwas zu überschwänglich war. Man muss aber auch aufpassen, dass nicht etwas wie eine Routine entsteht. Und da gibt es so ganz einfache Hinweise, dass man sagt, mache ich etwas mit Freude? Finde ich es schön? Mache ich es mit Verlangen? Ich will das tun. Oder ist es, ja, es ist wichtig und ich mache das jetzt und muss halt jemand machen. Das ist genau der Unterschied. Diese erste Liebe ist ein Wollen, ein Möchten, ein Verlangen danach. Es ist mir extrem wichtig und es ist mir eine Freude. Wie Jesus, wir werden nachher Abendmahl feiern. Und Jesus hat gesagt am Anfang des Abendmahls, wie sehr ihm danach verlangt hat, dieses Mahl mit ihm zu feiern. Obwohl es ja sozusagen der Einstieg war in Richtung Kreuzigung. Trotzdem hat Jesus danach verlangt, es zu tun. Er wollte das. Wie kommst du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst? Erfüllt dich die Freude, erfüllt dich das Verlangen danach. Ich möchte das. Oder ist es eine Tradition? Und das ist dieses Thema, was hier angesprochen wird, wie seid ihr unterwegs? Ihr könnt das alles machen, was da oben steht. Durchhalten, leiden und so weiter. Das kann aber rein aus sachlichen Gründen passieren. Das kann rein aus Gründen, dass du da kognitiv, also rein vom Verstand her nur unterwegs bist. Sagst, okay, da steht geschrieben, das ist wichtig und deswegen mache ich das. Aber hier geht es um das Herz, um das Wollen, um das Möchten, um diese Erfüllung des Geistes, die uns danach ein Verlangen schenkt, ein Hunger schenkt nach mehr, ein Feuer, ein Brennen, brennend im Geist zu sein, sagt Paulus. Das ist die Frage hier. Wo stehst du da? Ich kann von mir einfach sagen, dass ich sage, ich habe im Moment echt ein Problem mit Beten. Beten ist für mich eine Aufgabe und es kostet mich Kraft. Und da sage ich, da ist was schief gewickelt. Das passt nicht. Und ich bin im Moment unterwegs, zusammen mit meinem Sohn, der hat mir da wieder ein Buch dann gleich empfohlen, was ich mir geholt habe, was ich jetzt durcharbeite, wo er sagt, eine ganz andere Form an das Beten heranzugehen. Und ich merke, da passiert was. Das ist, normalerweise ist Beten schon etwas, wo ich sage, okay, jetzt habe ich schon so viel Zeit, muss jetzt noch mehr. Und da stieß, war dann bei der ersten Aufgabe, war, mach das jetzt mal eine Weile in dieser Zeit und mach das mal 5 Minuten lang. Und ich gucke beim zweiten Mal auf die Uhr und sage, oh, 20 Minuten schon? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das sind Zeichen, wo plötzlich aus einem Müssen, aus einer Aufgabe wieder etwas anderes entsteht. Und das ist das Wichtige, was dann als nächstes kommt, dass er sagt, Versuche dahin zurückzukommen. Ändere deine Einstellung und handle wie am Anfang. Die erste Liebe, tue die ersten Werke. Ja, ta prota erga im Griechischen. Also von der ersten Liebe zurück, die ersten Werke tun. Es geht schon um ein Handeln, weil es ist ja die ganze Zeit der Tenor da drin. Aber es geht um das Handeln da drin mit einer Freude, mit einer Liebe, nicht mit einer Pflicht. So, und dann kommt eben das dran, okay, wenn aber nicht, dann werde ich gegen dich vorgehen, deinen Platz an der Gemeinde wegstoßen. Versteht das jetzt nicht gleich nach dem Motto, dann bist du verloren, dann kommst du in die Hölle und sonst was. Sondern es geht ganz einfach, dass die Gemeinde als Licht in der Stadt dann ja nicht mehr sein wird. Sie wird nicht mehr die Wichtigkeit haben. Das ist nicht die gleiche Aussage wie die Leute sind verloren. Wir stehen immer noch unter der Gnade Jesus Christus. Aber die Gemeinde an sich als Licht, als Werk Gottes, als Repräsentant Gottes, kann ihre Bedeutung verlieren und eingehen. Ganz interessant, von Ephesus ist heute nichts mehr da. Wir haben die Ruinen gesehen. Es ist nicht einmal eine Nachfolgestadt, wie bei anderen Städten, die wir noch sehen werden, die es heute noch gibt. Ephesus ist weg. Ephesus hat lange durchgehalten. Sie werden explizit gelobt, später in einem Schreiben, dass sie durchhalten. Bis zum 5. Jahrhundert nach Christus, also wir reden hier über eine Periode von nochmal 400 Jahren, wo sie danach wohl gelebt haben. Aber sie haben es irgendwann dann anscheinend doch verloren und dann ist die Stadt untergegangen. Bitte unterscheidet in diesem Satz, ganz wichtig, zwischen der Gemeinde und zwischen dem Menschen. Der Mensch kann gerettet sein, immer noch in Jesus Christus, aber die Gemeinde trotzdem ihren Platz verlieren. Das ist, was hier gemeint ist. Deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegstoßen. Das heißt nicht, dass Jesus dich verstößt, weil du stehst weiter unter seiner Gnade. Es geht hier dann darum, was auch mit der Gemeinde passiert, mit dem Einfluss davon passiert. Und dann kommt nochmal was ganz Interessantes. Hier wird nochmal ein Lob ausgesprochen, ganz kurz, weil wir in der Zeit so weit sind, Taten der Nikolaiten. Es wird gesagt, das machst du zwar schlecht und das wird gefährlich, aber du bist so toll unterwegs. Und die Nikolaiten, das waren Leute, die haben gesagt, es geht um deine geistliche Befreiung, was du körperlich machst, ist eigentlich völlig wurscht, da darfst du Hurerei betreiben, du darfst sonst was machen, Götzenopfer, Fleisch essen, ist alles nicht wichtig, solange du geistig gerettet bist. Das sagt Jesus ja definitiv nicht, deswegen war das sozusagen eine Irrlehre. Und da lobt er sie nochmal explizit davor. Ganz wichtig, das gibt es in anderen Sendschreiben nicht, das ist eine Besonderheit, dass hier nochmal ein Lob drin ist. Und dann kommt eben, wenn du mir folgst, dann werde ich dir auch entsprechend die Belohnung dafür geben. Also, Zusammenfassung. Es geht um das Thema der Anfangsliebe, der ersten Liebe. Und das ist die Frage, die ich dich bitte mitzunehmen, einfach mal für dich selbst darüber nachzudenken. Im Glauben, aber auch zum Beispiel in deiner Ehe. Genauso. Hast du diese erste Liebe noch, diese Begeisterung? Ist die noch da oder ist sie vergraben unter Verlusten, unter Schmerzen? Wir haben in dieser Gemeinde, ist ja viel passiert und da können auch viele Schmerzen sein, die einfach etwas begraben, eine Begeisterung für die Gemeinde. Und das ist wichtig, sich bewusst zu machen, wo stehe ich? Komme ich zurück zu dieser Begeisterung, wie sie früher da war? Kann ich das wiedergewinnen? Kann ich das aufdecken, entdecken? Dazu muss ich mir aber erstmal bewusst werden, wo ich stehe, dass ich vielleicht etwas verloren habe. Und dann eben der Punkt, das vielleicht auch hinter sich zu lassen, die Einstellung zu verändern, wieder zurück zu dem Anfang zu gehen. Und ich würde das beschreiben als, sich vom Geist wieder neu erfüllen zu lassen. Neu wieder diese Freude zu erhalten, diesen Hunger, diese Spannung. So wie ich im Moment versuche, auch beim Gebet wieder diesen Hunger nach Gebet, Gebet als Erfüllung zu sehen, Gebet als Begegnung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu sehen und nicht als eine Aufgabe, sondern als eine Ehre, etwas Besonderes, dass ich das darf, dass ich einfach mal sagen darf zu Gott, hallo, hast du mal 5 Minuten? Und er sagt, ich habe einen ganzen Tag. dass dann wieder Freude aufkommt, wieder Energie kommt, Begeisterung. Lasse dich vom Geist erfüllen. Es besteht wirklich diese Gefahr, dass ein Glauben zur Routine wird. Wir werden nachher Abendmahl feiern. Und dieses Abendmahl ist sozusagen auch wieder wie eine Revitalisierung, eine Erinnerung an die Taufe, eine Erinnerung an das eigene Ja zu Gott. Wo stehst du? Lass dich beim Abendmahl heute neu erfüllen mit dem Geist. Bitte darum. Komm zurück zu deiner ersten Liebe, in der Begeisterung von Jesus Christus und allem, was er für dich tut.